Listen.
Was oftmals der größte Garant dafür ist, dass dieser Reiz minderwertig ist, ist eine nicht kontrollierte Exzentrik, die bremsende Bewegung oder zu wenig Wertschätzung, nenne ich das immer im Coaching. Ja, ich möchte mehr Wertschätzung für die Exzentrik haben, weil diese natürlich auch das Fundament bietet für die darauf folgende konzentrische Bewegung. Ja, also wenn ich bremsend kontrolliert in den Umkehrpunkt arbeite, habe ich natürlich ein viel stabileres Start-Setup für die eigentliche Kontraktionsbewegung. Ja. Und das geht halt vielen ab oder sie vernachlässigen es, wenn die Ermüdung am Ende eines Satzes reinkickt. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, vielleicht ist man dann auch so ein bisschen wieder zahlengetrieben, ego-getrieben, man möchte unbedingt die Anzahl an Wiederholungen schaffen, Wiederholungen mehr schaffen, dann fängt man an zu hetzen. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu einer weiteren Episode The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, und heute soll es wieder um maximale Nettohypertrophie gehen. In der vergangenen Episode bin ich quasi auf alle Parameter eingegangen, die wichtig sind, wenn ihr euren eigenen Trainingsplan kreieren möchtet, bauen möchtet und damit natürlich die maximalen Ergebnisse produzieren wollt. Ja, das Ganze ist ein bisschen länger geworden, als ich es mir hätte vorgestellt, wie es meistens so ist bei mir im Podcast. Ich bin nicht der Beste darin, Sachen kurz zu halten. Ja, ich schweife immer so ein bisschen aus, obwohl ich versucht habe, das letztes Mal relativ kompakt zu halten und thematisch nacheinander abzuarbeiten. Deswegen habe ich mir das Ganze vorher auch aufgeschrieben. Aber es ist doch ein bisschen länger geworden. Deswegen möchte ich den letzten Teil jetzt quasi nochmal als separate Episode hier rausbringen, raushauen für euch, nämlich was diese beiden Faktoren, die ich am Ende angesprochen habe, ne, die wichtigsten, effektivsten Faktoren, die wir haben, nämlich die mechanische Spannung, ja, plus den Multiplikator, das entsprechende Trainingsvolumen, ja, diese beiden Faktoren können natürlich durch bestimmte Faktoren negativ beeinflusst werden. Ja, ich habe es ja letztes Mal so ein bisschen am Ende so dargestellt, oder das Fazit war, die Spannung ist der Mechanismus, das Volumen ist die Dosis. Ja. Und jetzt gibt es natürlich, wie soll ich das sagen, bestimmte Themen oder bestimmte Bereiche im Training, die euch bei dem Optimum, diese beiden Faktoren miteinander zu verknüpfen, immer wieder negativ beeinflussen können. Ja. Sie sorgen dafür, dass der Reiz an Qualität verliert. Und genau über diese beiden Faktoren, ich habe das mal in zwei Kategorien aufgeteilt, nämlich in den Reiz und einmal in das Thema Ermüdung. Ne? Also wieder unsere zwei Währungen, die wir immer haben im Muskelaufbau. Wir wollen einen Reiz setzen und wir bezahlen dafür in der Währung Ermüdung. Ja, ob das nun lokal ist im Muskel, ob das systemisch ist, ob das auf psychologischer Ebene ist, wir haben immer zu bezahlen in Ermüdung dafür, dass wir einen Reiz setzen, und je potenter der Reiz ist, ja, desto mehr müssen wir wahrscheinlich auch Ermüdung dafür zahlen. Aber es gibt halt immer, eine Übungsauswahl, ja, und auch eine Reihenfolge und alles, was ich im letzten Podcast besprochen habe. Falls ihr den nicht gehört habt, hört ihn euch jetzt vorher nochmal an, dann versteht ihr, was ich meine. Es gibt immer gute Deals, es gibt immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, von Reiz zu Ermüdung. Ja, die Reiz-zu-Ermüdungs-Ratio, oder wie man im Englischen auch das Ganze betitelt hat, Dr. Mike Israetel, nämlich in der Stimulus-to-Fatigue-Ratio, mal dem Ganzen, dem Kind einen Namen gegeben, gibt es halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genau das kann auch ein limitierender Faktor dabei sein, warum eure Zuwächse nicht so ausfallen, wie ihr es euch vorstellt, obwohl ihr vermeintlich auf dem Zettel, ja, den Trainingsplan, ihr habt alles, ja, wie soll ich sagen, versucht zu berücksichtigen, was ich im letzten Podcast erwähnt habe. Dennoch passiert oder habt ihr nicht die Ergebnisse, die ihr haben wollt. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, der dort ja meistens mit reinspielt, ist ein minderwertiger Reiz. Der Reiz ist nicht so qualitativ, wie ihr glaubt, dass er daherkommt. Ja, und beim qualitativen Reiz spreche ich immer davon, was kommt am Ende des Tages oder am Ende der Wiederholung auf der letzten sozusagen motorischen Endplatte, dem kleinsten Teil des Muskels, an mechanischer Spannung wirklich an. Das heißt, wie stark kann ich eine Muskelfaser aktivieren und wie viele Muskelfaser kann ich aktivieren? Und das beides wieder miteinander gekoppelt, gibt dann darüber Ausschluss, wenn man es wirklich messen könnte, zu 100%, wie potent, wie qualitativ dieser Reiz ist. Ja, und oftmals sind diese beiden Faktoren halt nicht so hoch von der Qualität, wie wir es uns vorstellen oder glauben würden, dass das Ganze der Fall ist. Ja, und Faktoren, warum jetzt ein Reiz minderwertig sein könnte, könnten folgende sein. Also das erste, was mir einfällt, ist eine entsprechend nicht optimale Übungsauswahl. Ja, typisches Beispiel, ihr habt einen langen Oberschenkel, genau wie ich, und sucht euch entsprechend als erste Übung eine Langhantelkniebeuge aus. Eine Highbar-Kniebeuge, ja, bei der man nun denken könnte, ja gut, da ist man aufrechter. Nichtsdestotrotz, durch eure langen Oberschenkel werdet ihr niemals so viel Knieflexion, das Knie so beugen, dass der Quadrizeps, ja, der dominante Muskel ist, der diese Bewegung am Ende ausführt. Ja, das wäre eine Übungsauswahl, von der man erstmal denken würde, ist ja ein, die Kniebeuge ist ja die Königin, ja, der Übung, der Beinübung, also wird sie auch mein Quadrizeps zum Wachsen bringen. Nein, für dich individuell unter den Umständen wird sie das halt nicht tun und deswegen wirst du halt auch einen minderwertigen, weil nicht akzentuierten Reiz auf den Quadrizeps, ja, bei einer Highbar-Kniebeuge haben, wenn du halt lange Oberschenkel hast. Und das wäre halt eine suboptimale Übungsauswahl, ne? Ein typisches Beispiel dafür. Dann der zweite Punkt, der auch mindestens genauso oft der Auslöser oder der Grund für nicht, ja, wie soll ich das sagen, für die nicht Ergebnisse, die man sonst, die man sich erwartet, zuständig ist oder verantwortlich ist, ist die minderwertige Ausführung, ja. Das heißt wirklich, habe ich eine kontrollierte Exzentrik, habe ich eine entsprechende Konzentrik, das heißt die bremsende und die aktive Bewegung des Muskels, habe ich ein entsprechendes Tempo, über das ich gewährleiste, dass die Muskulatur bremsend und konzentrisch arbeiten kann. Das sind so die zwei Hauptfaktoren, ne? Also die Technik, das heißt, habe ich dafür gesorgt, dass ich den Muskel, den ich jetzt primär treffen möchte, akzentuieren möchte, so ausgerichtet habe oder die Gelenke so ausgerichtet habe, dass ich diesen auch so treffe und dass die Technik so ist, dass der Reiz auch wirklich ja, qualitativ gegeben ist. Ja, und vom Tempo ganz, ganz klar, was oftmals der größte Garant dafür ist, dass dieser Reiz minderwertig ist, ist eine nicht kontrollierte Exzentrik, die bremsende Bewegung oder zu wenig Wertschätzung, nenne ich das immer im Coaching. Ja, ich möchte mehr Wertschätzung für die Exzentrik haben, weil diese natürlich auch das Fundament bietet für die darauf folgende konzentrische Bewegung. Ja, also wenn ich bremsend kontrolliert in den Umkehrpunkt arbeite, habe ich natürlich ein viel stabileres Start-Setup für die eigentliche Kontraktionsbewegung, ja. Und das geht halt vielen ab oder sie vernachlässigen es, wenn die Ermüdung am Ende eines Satzes reinkickt, ja. Wenn man dann sagt, okay, vielleicht ist man dann auch so ein bisschen wieder zahlengetrieben, ego-getrieben, man möchte unbedingt die Anzahl an Wiederholungen schaffen, Wiederholungen mehr schaffen, dann fängt man an zu hetzen, weil man merkt, oh, mir geht langsam entsprechend die Kapazität aus, ob nun lokal, muskulär, neuronal, stabilisierend oder auch von der Herz-Kreislauf-Kapazität, dass einem die Puste ausgeht. Ja, und wenn man dann natürlich das Tempo nicht einhält, ja, die Exzentrik einfach schneller gestaltet, dann wird die Konzentrik auch an Qualität leiden und ihr habt vielleicht die Wiederholung am Ende geschafft. Ja, ihr wolltet 13 statt 12 schaffen, aber am Ende waren es effektiv nur 11. Ja, weil die letzten beiden eigentlich nur noch 20-30% Reiz hatten, der für euch zählt. Ja, und dafür habt ihr 70% Ermüdung eingeheimst. Also das wieder ein schlechter Deal. Preis-Leistung katastrophal auf dem Zettel, sieht's gut aus. Genau das sind die Gründe, warum ihr die Zuwächse nicht bekommt, die ihr gerne hättet, obwohl ihr die Arbeit reinsteckt, ihr seid im Gym, ihr bringt die Kontinuität, ihr steckt die Arbeit rein, aber die Qualität, die Güte der Arbeit, die muss wirklich auf ein hohes Niveau kommen. Da muss das Ego ausgestellt werden und man muss sich wirklich darauf konzentrieren, nach seinen Kapazitäten zu arbeiten. Ja. Nächster Punkt, habe ich eben schon ein bisschen angerissen, die minderwertige Ausrichtung der beteiligten Gelenke zueinander. Ja. Es ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Spiel zwischen Hebeln. Ja, Hebeln, die es uns erlauben oder die die Arbeit für bestimmte Muskelpartien erstmal erlauben und es anderen Muskelpartien unter Umständen auch nicht erlauben, an dieser Bewegung teilzuhaben. Ja, das können jetzt unzählige Konstellationen sein. Ne? Am Ende des Tages muss die Ausrichtung der Gelenke zueinander so eingestellt sein oder so optimiert sein, dass der entsprechende Muskel auch so arbeitet, wie es sein sollte. Oder wie wir den Muskel wieder an qualitativ am besten reizen. Ja? Eine typische Ausrichtung der Gelenke wäre zum Beispiel, wenn ihr den Oberarmknochen zu stark, ja, bei einer Druckbewegung auf Höhe des Schultergelenks bringt, ja, dann werdet ihr nicht den optimalen Kraftoutput für den Brustmuskel generieren. Ja, das ist so ein typisches Beispiel, ne? Wenn jetzt jemand dieses typische Bankdrücken macht, wo die Ellbogen auf Höhe der Schulter sind, dann ist die Gelenkausrichtung nicht so, dass der Pectoralis, ja, der Brustmuskel ideal eine Kraftübertragung hat. Ne? Ansonsten, was da auch wieder typischerweise ins Spiel kommt als nächstes, ist die Körperspannung und die Stabilität. Ja? Eine Grundkörperspannung, auch im Körperkern, das heißt, dass Runterziehen des Brustkorbes und des Rippenbogens, ja, als Grundspannung des Körperkerns bei ganz, ganz vielen Übungen und vor allen Dingen die Stabilität über entsprechende Polster, ja, und rein fixieren, reinziehen in Polster bei bestimmten Übungen, sorgt dafür, dass der Teil des Körpers, der sich nicht bewegt, der Rumpf in den meisten Fällen dann, ja, dass der wirklich stabil ist. Und je mehr Stabilität wir dort generieren können, desto mehr Kraftoutput generieren wir, werden wir ermöglichen für die sich bewegenden Gelenke, ja, und die ausführenden Muskeln, die das dann machen. Das heißt, auch hier Körperspannung, Stabilität, immer daran arbeiten, das stabilste Setup zu suchen, ja, und die maximale Körperspannung über den gesamten Zeitraum der Übung zu halten, von Wiederholung 1 bis zu Wiederholung 12 oder der letzten, was auch immer die Wiederholungszahl halt ist. Ja. Auch ein ganz, ganz großer Faktor, wo am Ende die Stabilität verloren geht und wir wieder diese Reizqualität, ja, eintauschen gegen Ermüdung und minderwertigen Reiz. Ja. Was dann natürlich noch ins Spiel kommen kann, ist die relative Intensität, das ist die Nähe zum Muskelversagen. Ja. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Es kann eine übermäßige relative Intensität sein. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man jetzt versucht, nachdem der Muskel ja schon technisch ja am Muskelversagen ist, klassischerweise nehmen wir mal wieder das Bankdrücken, ja, ihr schafft keine konzentrische Wiederholung mehr, aber ihr holt euch jemanden heran, der euch noch quasi die letzte Wiederholung nochmal mit hochzieht. Das wäre aus meiner Sicht eine übermäßige relative Intensität, weil ihr die Arbeit gar nicht mehr selber leisten könnt. Und das marginale Mehr oder das, was ihr da noch an Reiz auf den Muskel bringt, ist wieder nur noch Ermüdung, ja, und sehr, sehr wenig Reiz, dadurch, dass auch extern einfach mitgeholfen wird. Ne? Bei Zugübungen übermäßige relative Intensität, Sekundärmuskulatur macht die Arbeit nicht mehr die Muskulatur, die ihr akzentuieren wollt. Klassischerweise bei allen Zügen nimmt der Bizeps auf einmal die Arbeit, ne? Der Ellbogen wird schneller, kleiner in der Bewegung, das heißt, der Bizeps übernimmt mehr Arbeit, als dass es dann der zum Beispiel der Latissimus tut. Das heißt, wir haben die relative Intensität so überschritten, dass die Sekundärmuskulatur prozentual von Wiederholung zu Wiederholung mehr Arbeit übernimmt, was wir gar nicht wollen, weil wir diese Muskulatur unter Umständen isoliert trainieren mit Bizeps-Curls, was auch immer. Ja. Es kann aber auch zu gering sein, ne, dass typischerweise jemand sagt, ja, aber ich habe ja gehört, relative Intensität, es reichen auch 2 Reps in Reserve oder eine RPE 8, um das gleiche Wachstum zu generieren. Das ist wirklich ein marginaler Unterschied. Und dann unterschätzt man einfach, ja, die relative Intensität. Man ist zu weit entfernt vom Muskelversagen, ja, prozentual. Und die Aktivierung der Muskelfasern, ja, die ist halt davon abhängig, wie nah wir an diesem Muskelversagen sind. Mit steigender Ermüdung, ja, haben wir eine höhere Rekrutierung der Muskelfasern. Ja, und der Reiz wird halt immer stärker, potenter, ja. Und wenn ich in diesen Bereich nicht reinkomme, dann nehme ich mir einfach Potenzial an wirklich hochpotentem Reiz. Ja, also man kann es auch übertreiben mit dem Zurückhalten an Wiederholung bis zum Muskelversagen. Und auch dann ist die Reizqualität und vor allen Dingen die Reizdosis, die Reizdosis ist das falsche Wort, die Reizintensität zu gering. Ja. Was dann noch dazu kommen kann, ist ein zu hohes oder zu geringes pro Session Arbeitsaufkommen. Das heißt, pro Trainingseinheit habt ihr den Faktor Volumen entweder zu niedrig angesetzt. Ja, das heißt, ihr macht vielleicht für den Rücken nur 4 Sätze, ja, bräuchtet aber oder es wäre sinnigerweise vielleicht 6 zu machen, um einen überschwelligen Reiz zu setzen, um auch eine gewisse Reizschwelle zu überkommen. Ja, weil ihr vielleicht wie beim vorigen Faktor nicht nah genug ans Muskelversagen rantrainiert. Ja, ist halt immer so ein Spiel zwischen relativer Intensität und Arbeitsvolumen. Wenn ihr eher auf der Seite seid, dass ihr ein bisschen vom Muskelversagen wegbleibt, dann müsst ihr oder könnt ihr mehr Trainingsvolumen, ja, akkumulieren. Wenn ihr halt voll immer drauf geht, ja, wie man in Wien sagen würde, voll ans Muskelversagen in jedem Satz, dann braucht ihr deutlich weniger Trainingsvolumen. Ja, auf der anderen Seite, genau, kann es halt sein, dass das Trainingsvolumen dann auch wieder zu hoch ist, wenn ihr jemand seid, der immer bis zum Muskelversagen trainiert und ihr macht halt für den Rücken zum Beispiel, weiß ich nicht, 20 Sätze, ja, pro Session, weil ihr alle Hammer-Swench-Maschinen durchtrainiert und ihr quasi, euer Rücken schon taub ist, ja, nach der Hälfte der Übung. Ihr hättet die Hälfte gebraucht, weil ihr immer bis zum Muskelversagen trainiert habt. Und ja, der zweite Teil der Session ist einfach nur noch Ermüdung anhäufen. Der Muskel hat den Reiz eigentlich schon bekommen, den er braucht zum Wachsen. Und jetzt wird einfach nur noch geballert. Ja, das ist ein zu hohes Pro-Session-Aufkommen. Ja, das wären so die typischen Faktoren für einen minderwertigen Reiz. Ja, jetzt kommen wir wieder auf die andere Seite, auf die Seite der Zahlung, der Währung. Der Ermüdung. Und wenn wir halt zu viel Ermüdung anhäufen, ja, werden wir halt unsere Regeneration dezimieren. Weil am Ende des Tages, je mehr wir Ermüdung anhäufen, die wir nicht unbedingt brauchen, um die gleiche Menge an Reiz zu produzieren, ja, haben wir mehr Regenerationszeit. Ja. Diese Regenerationszeit tritt immer in Konkurrenz zu den Anpassungen, zu den Adaptionen, da wo der Muskel wirklich wächst. Und wenn wir dort Zeit unnötig in Regeneration investieren müssen, anstatt in Adaption zu investieren, ja, dann haben wir einfach zu viel Ermüdung angehäuft und ihr kriegt halt weniger Adaption, also Wachstum raus, das, was wir halt wollen, weil ihr mehr Regeneration braucht, die nicht nötig wäre für die gleiche Menge an Adaption. Ja. Klassischerweise, was da öfter der Fehler ist, ist ja die minderwertige Übungsreihenfolge. Ja, ich denke, niemand von euch würde es tun, aber als Beispiel, ihr macht jetzt Trizeps-Isolationsübungen vor Druckbewegung. Ja, macht jetzt Triceps-Extensions, bevor ihr eure Main-Druckübung macht, die schwerste Druckübung macht, wo der Trizeps natürlich auch eine gewisse Arbeit mitleistet, auch stabilisierend mitarbeitet. Und da bringt ihr euch einfach in eine schlechte Position. Ne? Also ihr seid dort vorermüdet, wo es keinen Sinn macht und eure Hauptübung danach leidet darunter. Das heißt, die Übungsreihenfolge ist nicht ideal. Das heißt, wir haben zu viel Ermüdung angehäuft schon vorher und haben uns deswegen wieder so ein bisschen kurz gehalten von dem, was wir halt an Ergebnissen produzieren. Ne? Auch hier wieder ganz klar, habe ich schon erwähnt, minderwertige Technik, Ausführung, sobald wir Spannung von der Zielmuskulatur verlieren, ja, weil wir uns nicht fokussieren, weil die Technik nicht ideal ist auf der Zielmuskulatur, weil die Ausführung nicht stimmt, weil wir das Tempo nicht einhalten, wieder Exzentrik, dann kommt am Ende zu viel Ermüdung zusammen für zu wenig Reiz und wir haben das gleiche Problem. Ja. Auch hier relative Intensität, absolute Intensität können in beide Richtungen auch hier limitierend sein, wenn man zu viel Ermüdung anhäuft. Das heißt, wenn ich jetzt sag mal wieder die relative Intensität, man nutzt zu oft Intensitätstechniken, zu frequent, in zu großer Menge in seinem Programming. Ja, hier nochmal ein Dropset, da nochmal ein Rest-Pause-Set. Und hat einfach enorm viel Ermüdung angehäuft, weil die relative Intensität immer bei ja, RPE 10 ist, ja, Reps in Reserve 0, ja, und das macht man halt zu oft, dann wird wahrscheinlich auch das, die systemische Ermüdung, ja, und vor allen Dingen auch die mentale Ermüdung bei höheren, wieder in höheren Wiederholungsbereichen und bei Intensitätstechniken ist es ganz oft so, dass wir dort A, systemisch Ermüdung anhäufen, weil der Herz-Kreislauf länger arbeitet, je länger der Satz ist, higher reps, ja, ermüdet uns das und konstant wieder die Körperspannung beizubehalten, Stabilität beizuhalten, uns zu fokussieren und zu konzentrieren, das kostet viel, viel Kapazitäten und es ermüdet uns mental, psychologisch sehr, sehr stark. Ja, und dann haben wir uns da kurz gehalten, weil wir dort zu viel in diese Richtung programmiert haben. Und haben auf kurz oder lang dann ein Problem mit der Motivation, ja, weil es einfach verdammt anstrengend wird und wir nicht wissen, warum wir keinen Bock mehr drauf haben, nochmal ein High-Rep-Leg-Extension-Set zu machen. Ja, der Körper weiß, warum er keinen Bock drauf hat, ja, weil es halt mehr Ermüdung kostet, als dass er sich davon gut erholen kann und Adaption produzieren kann. Ja. Auch hier wieder zu viel Trainingsvolumen pro Session. Ne? Das heißt, wir haben Überschuss an Ermüdung, obwohl die Reizqualität und die Reizschwelle erreicht ist, die wir brauchen. Ja? Wieder Qualität, Qualität, Qualität vor Quantität. Übermäßiges Aufwärmen kann auch ein Faktor sein. Ne? Wenn ich jetzt zu viele Aufwärmsätze mache, auch zeitlich einfach viel zu viel Zeit investiere, bevor ich in die Einheit reingehe. Also wenn ich schon eine Stunde mit Mobility Aufwärmsätzen verbringe, ja, mich quasi wie ein Powerlifter auf meine 2, 3 Lifts vorbereite, dann mache ich was falsch, dann ist mein Fokus nicht der richtige fürs Hypertrophie-Training. Das heißt, Aufwärmen sollte adäquat sein, Aufwärmen sollte etwas sein, was euch dazu befähigt, für einen kurzen Zeitraum, ja, mehr Performance so zu leisten, spezifisch zu leisten für einen guten Hypertrophie-Reiz. Das heißt, ihr solltet euch so aufwärmen, dass ihr eure Beweglichkeit kurzfristig so freischaltet, dass ihr in einer möglichst großen aktiven Range of Motion den Muskel belasten könnt. Ja, das kann auch kurzfristig nur für die Einheit der Fall sein. Sobald ihr mit dem Training fertig seid, 2 Stunden später, ist diese Mobilität nicht mehr gegeben, aber das ist auch völlig egal, weil ihr braucht sie nur in dem Moment, wo ihr den Muskel wirklich überlasten möchtet. Und natürlich Sehnen- und Bandapparat auf die Belastung vorbereiten, was der Performance zugutekommt, wo ihr einfach besser performen werdet, Körpertemperatur ein bisschen hochfahren, einfach um die Performance sicherzustellen. Ja? Aber es sollte alles aus meiner Sicht nicht länger als 10 bis 20 Minuten Aufwand nach sich ziehen. Und dann kommen wir aus meiner Sicht in einen Bereich, wo wir nicht mehr spezifisch für die Hypertrophie uns aufwärmen, sondern dann schon ja, anderweitig tätig sind. Ne? Und was sonst am Ende allerwichtigster Punkt, aber auch oft ein Punkt, nicht genügend Pausenzeit zwischen den Sätzen. Ja? Wenn ihr euch zwischen den Sätzen nicht so lohnend erholt, dass ihr die ideale Performance für den nächsten Trainingssatz vorbereitet, dann werdet ihr euch da natürlich auch von der mechanischen Spannung kürzer halten, wenn ihr dann ja nicht die gleiche mechanische Spannung bewegen könnt, vielleicht weniger Wiederholung schafft, als wenn ihr 30 Sekunden länger pausiert hättet. Also zum Thema Pausenzeiten, so lange wie es vonnöten ist, um wieder leistungsfähig zu sein. Das heißt, der Muskel sollte so erholt sein, dass er nicht mehr brennt, dass ihr das Gefühl habt, er kann wieder was leisten. Der Herzkreislauf sollte soweit sich wieder erholt haben, dass die Herzfrequenz so weit runtergefahren ist, dass das nicht schon zum Anfang des Satzes noch etwas ist, was euch limitiert, wo ihr noch aus der Puste seid. Und ihr solltet mental auch euch wieder fokussiert haben, darauf konzentriert haben, was der nächste Satz für euch bedeutet im Gesamtkontext dieser Übung, dieser Einheit, des Trainingsblocks und des Endziels am Ende des Tages. Ja. Das sind so die 2 Faktoren, die euch limitieren können, wenn ihr maximale ja, Anpassung möchtet, minderwertiger Reiz und zu viel Ermüdung. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Auch hier wieder kurz am Ende nochmal ein bisschen Werbung für die Nettohypertrophie, mein Trainingsprogramm, in der diese Faktoren natürlich alle berücksichtigt werden, in der ihr einfach nur bestimmte Übungen auswählen müsst, ja, könnt, ja. Und dann diese ganzen Faktoren für euch berücksichtigt werden. Ihr einfach nur noch sagen müsst, ich möchte so viele Trainingstage haben. Ich suche mir die Übungen raus, die für mich passen. Auch die Übungsauswahl wird dort nochmal erklärt. Auf dem Campus erkläre ich euch nochmal ganz genau, wie ihr Übungen für euch raussucht. Und dann habt ihr einen Trainingsplan, ein Trainingssystem, was diese Faktoren alle berücksichtigt. Und ihr müsst nicht zu viel drüber nachdenken, weil das Ganze natürlich im Kontext alles zusammenzubringen, ist natürlich gar nicht einfach. Das so als kleiner, im Englischen nennt man Shameless Plug am Ende. Ansonsten hoffe ich, hat die Episode euch wieder etwas geholfen, zu verstehen, wie Hypertrophie am Ende des Tages idealerweise funktioniert. Wenn das getan hat, wenn euch das geholfen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalasst, auch schreibt, was der Podcast euch schon gegeben hat, muss nichts Dramatisches sein. Falls ihr das bei Spotify hört, das Ganze abonnieren, synchronisieren und was mich natürlich sehr, sehr freuen würde, was dem Podcast auch hilft, das Ganze bei YouTube nochmal Algorithmus-Kommentar dalassen, abonnieren, damit das Ganze wächst. Wenn ihr alles drei macht, seid ihr eh die Besten. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe wieder bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
Moin, moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.